Wir landen im Jahr 434 in der Kaiserzeit von Theodosius II., wo Attila gerade zum König der Hunnen aufsteigt und das Römische Reich vor seine größte Bedrohung stellt. Hallo, ich bin Sophie und mit mir ist heute Lukas, unser Historiker.
Hallo Sophie, stell dir vor, Attila wird gerade erst zum König ernannt, aber seine Armeen drängen schon von Osten ins römische Territorium vor. In den Grenzstädten riecht es nach Rauch und verbranntem Holz. Die Bewohner fliehen, bevor die Reiter überhaupt am Horizont auftauchen. Die Hunnen bringen Rom ernsthaft in Bedrängnis.
Was macht Attila denn so gefährlich?
Was mich an ihm fasziniert, ist diese Kombination aus roher Gewalt und strategischem Denken. Die Römer sahen ihn als barbarischen Eroberer, doch seine Taktiken waren ausgetüftelt. Er wusste genau, wann er seine Feinde mit brutaler Kraft überwältigen und wann er durch Diplomatie Zugeständnisse erzwingen musste. Rom zahlte Tribute, um ihn zu besänftigen. Dazu kam der Aufstieg der Hunnen als echte Macht, die ihren Einfluss auf die umliegenden Regionen verstärkte. Attila baute ein Netzwerk aus Vasallen und Verbündeten auf, das weit über seine eigenen Stämme hinausging.
Tribute, die Römer haben wirklich gezahlt, um ihn fernzuhalten?
Exakt. Es war eine ständige Abwägung. Die Römer hofften, durch Zahlungen Zeit zu gewinnen, während sie versuchten, ihre zerstrittene und geschwächte Armee wieder aufzubauen. Das römische Militär litt unter internen Konflikten und die Hunnen wussten das auszunutzen. Die Diplomatie zwischen Rom und den Hunnen war ein Tanz auf Messers Schneide. Es ging um weit mehr als nur militärische Stärke. Es war auch ein psychologisches Spiel.
Das hätte ich nicht erwartet. Attila war also nicht nur Krieger, sondern auch Politiker?
Genau. Seine Fähigkeit, als Militärführer und Diplomat gleichermaßen zu agieren, machte ihn zu einem einzigartigen Gegner für Rom. Die Römer mussten nicht nur mit den militärischen Bedrohungen, sondern auch mit den politischen Spannungen innerhalb ihres eigenen Reiches klarkommen. Generäle intrigierten gegeneinander. Der Hof in Ravenna war gelähmt. Es war eine Zeit des Aufruhrs und der Unsicherheit.
Und wie hat Rom darauf reagiert? Hatten sie überhaupt einen Plan?
Rom war sowohl militärisch als auch politisch geschwächt. Die innere Zerstrittenheit der Armee und die aufstrebende Macht der Hunnen sorgten für ein angespanntes Klima. Flavius Aetius, ein römischer General, wird später eine wichtige Rolle dabei spielen, Rom gegen Attila zu verteidigen. Doch zu diesem Zeitpunkt war vieles noch im Fluss. Die Quellen sind nicht eindeutig, ob es zu dieser Zeit bereits eine kohärente Strategie gab und die Zukunft des Reiches schien ungewiss.
Also steckten die Römer wirklich in der Zwickmühle.
Genau, Sophie. Die Bedrohung durch die Hunnen war real und greifbar und sie zwang das Römische Reich, seine Prioritäten neu zu ordnen und seine Strategien zu überdenken. Der Schatten der Hunnen wurde länger und das Römische Reich ahnte, dass die kommenden Jahre voller Herausforderungen sein würden.
Dass Attilas Einfluss schon in dieser frühen Phase so spürbar war, ist wirklich beeindruckend.
Ja, und das ist genau der Punkt, den man mitnehmen sollte. Attilas Effekt auf Rom war tiefgreifend und unaufhaltsam. In der nächsten Phase werden wir sehen, wie Rom auf diese Bedrohung reagiert hat und welche Rolle Flavius Aetius dabei spielte.
20. August 451. Schlachtfeld bei Calons. Was sehen wir?
Staub. Überall Staub von den Pferden, der sich mit dem Rauch von brennenden Wagen mischt. Die Luft ist so dick, dass man kaum atmen kann. Hitze, Schweiß, das metallische Klirren von Schwertern auf Schilden. Auf der einen Seite die Hunnen unter Attila, diese riesige Streitmacht aus Reitern. Auf der anderen Seite etwas, das es so noch nie gab. Römer und Westgoten, Schulter an Schulter. Flavius Aetius hat das Unmögliche geschafft, eine Koalition gegen den gemeinsamen Feind. Hier entscheidet sich, ob das Weströmische Reich überlebt oder untergeht.
Warum war diese Schlacht so entscheidend?
Weil es das erste Mal war, dass Rom sich wirklich gegen die Hunnen behaupten konnte. Jahrelang hatte man Attila Tribut gezahlt, Gold geschickt, um ihn fernzuhalten. Aber das funktionierte nicht mehr. Aetius, Roms letzter großer General, erkannte: Allein schaffen wir das nicht. Also schmiedete er diese Allianz. Römer, Westgoten unter König Theoderich, Alanen. Völker, die sich früher bekämpft hatten, standen jetzt zusammen. Die Bedrohung durch Attila war so gewaltig, dass niemand eine andere Wahl hatte.
Römer und Goten Seite an Seite. Das muss eine bizarre Situation gewesen sein.
Absolut. Diese Völker hatten sich jahrzehntelang bekriegt und plötzlich kämpften sie gemeinsam. Aber schauen wir uns die Taktik an. Attila setzte auf seine schnellen Reiter, wollte die Mitte der römischen Linie durchbrechen wie ein Sturm. Aetius konterte mit geschickter Positionierung. Er stellte die Goten auf den rechten Flügel, die Alanen in die Mitte, seine eigenen Truppen links. Die Formation hielt. Attilas Kavallerie prallte immer wieder gegen diese Mauer aus Schilden und Speeren.
Welche Rolle spielten die Goten genau?
Der entscheidende König Theoderich führte seine Truppen persönlich an und starb in der Schlacht. Sein Tod hätte die Goten brechen können, aber das Gegenteil passierte. Sie kämpften noch entschlossener, getrieben von Rache und Ehre. Ohne die Goten wäre Calonx verloren gewesen. Die drei Schlüsselkomponenten dieser Schlacht waren: erstens die Mobilisierung aller verfügbaren römischen Truppen, zweitens Attilas aggressive Strategie mit seiner Reiterei, drittens die Standhaftigkeit der gotischen Krieger. Nimm einen dieser Faktoren weg und die Schlacht endet anders.
Also scheiterte Attilas Plan an dieser Koalition?
Genau. Attila hatte bisher gegen einzelne Gegner gekämpft, Völker, die er isolieren und überrennen konnte. Hier stand er einer geschlossenen Formation gegenüber, verschiedene Völker, die koordiniert handelten. Das war neu für ihn. Rom hatte sich von einer Strategie der Tributzahlungen, also Schwäche, zu einer Strategie der Kooperation und militärischen Stärke entwickelt. Eine bemerkenswerte Transformation unter enormem Druck.
Das klingt nach mehr als nur einer militärischen Schlacht.
Es war ein Symbol. Ein Zeichen dafür, dass das Römische Reich, obwohl geschwächt und fragmentiert, noch die Fähigkeit hatte, sich anzupassen und zu überleben. Diese Schlacht war ein Ausdruck der Notwendigkeit und der Wandlungsfähigkeit. Ohne die Goten, ohne diese Allianz hätte das Weströmische Reich wohl nicht einmal die nächsten Jahre überlebt.
Und was geschah dann? Hat diese Schlacht Rom gerettet?
Sie hat Rom eine Atempause verschafft. Attila zog sich zurück, aber die Bedrohung war nicht vorbei. Er kehrte später zurück, plünderte Italien. Die Forschung diskutiert bis heute, ob Calonx wirklich der Wendepunkt war oder nur ein kurzer Aufschub. Aber eines war klar: Es war möglich, die Hunnen zu stoppen. Das hatte niemand vorher geglaubt.
Eine Bewährungsprobe für Rom?
Genau das. Ein Moment, der zeigte, das Reich ist geschwächt, aber nicht tot. Wenn es die richtigen Allianzen schmiedet, wenn es seine Strategie anpasst, kann es sich behaupten. Calonx war mehr als eine Schlacht, es war ein Symbol für Roms Widerstandswillen.
Und wie ging es weiter?
Die Konsequenzen dieser Schlacht führten zu weiteren Konflikten. Attila kehrte zurück und Rom musste sich erneut behaupten. Aber das ist eine Geschichte für das nächste Kapitel. Dort schauen wir uns an, wie diese Veränderungen Rom langfristig prägten.
452. Die Wunden von Calonx sind kaum verheilt und Attila steht wieder vor den Toren. Diesmal Italien. Lukas, wie hat sich das angefühlt in Rom?
Die Stadt ist wie gelähmt. Abends sitzen die Leute in ihren Häusern, Fensterläden zu und flüstern. Niemand spricht laut über Attila, als könnte der Name allein Unheil bringen. Nach Calonx hatten alle gehofft, dass die Hunnen zurückweichen würden. Stattdessen sammelt Attila seine Truppen und marschiert über die Alpen. Die Straßen riechen nach kaltem Rauch von den Wachfeuern, die jede Nacht brennen. Aetius versucht, eine Verteidigung zu organisieren, aber die Ressourcen sind aufgebraucht. Die alten Männer erzählen von früheren Siegen, aber ihre Stimmen klingen hohl.
Und was macht Rom gegen diese Bedrohung?
Aetius hat kaum noch Truppen. Die Moral ist am Boden, die Vorräte knapp. Also versucht man es mit Diplomatie. Gesandte werden losgeschickt, Geschenke vorbereitet. Aber wer soll mit Attila verhandeln? Das ist der Punkt, an dem Papst Leo I. ins Spiel kommt. Er beschließt, selbst zu gehen. Ein Mann in einfachen Gewändern, ohne Armee, ohne Waffen. Er reitet Attila entgegen.
Echt jetzt, der Papst allein gegen Attila?
Genau. Die Begegnung findet irgendwo am Fluss Mincio statt. Leo steht da, ruhig, mit einer Autorität, die nicht von Soldaten kommt. Und Attila, die Forschung diskutiert bis heute warum, zögert. Manche sagen, er war beeindruckt von Leos Mut. Andere meinen, seine Armee war durch Krankheiten geschwächt oder er fürchtete, dass Aetius doch noch Verstärkung bekommen könnte. Aber die Tatsache bleibt, er dreht um, Rom wird nicht belagert.
Wie hat die Stadt das aufgenommen?
In einer Mischung aus Erleichterung und Unglauben. Die Leute strömen auf die Straßen, als die Nachricht eintrifft. Aber die Angst bleibt. Jeder weiß, dass Attila hätte weitermachen können. Die Schilde der Soldaten sind voller Risse, die Mauern brüchig. Rom hat überlebt, aber nur knapp. Und dieser Schatten, die Bedrohung, dass die Hunnen jederzeit zurückkommen könnten, der bleibt hängen.
Hat das die Beziehung zwischen Rom und Attila verändert?
Die Dynamik verschiebt sich komplett. Attila ist nicht mehr nur der Angreifer, der alles niederwalzt. Er zeigt, dass er verhandeln kann, dass er Entscheidungen trifft, die nicht eindeutig belegt sind durch reine Gewalt. Rom wiederum erkennt, dass militärische Stärke allein nicht reicht. Diplomatie, Autorität, sogar religiöse Symbole. All das wird Teil des Überlebenskampfes. Die Machtverhältnisse sind extrem fragil. Ein falsches Wort, eine falsche Bewegung und alles könnte kippen.
Hat das auch etwas mit der römischen Identität gemacht?
Absolut. Rom muss sich neu definieren. Die alte Vorstellung von unbesiegbarer militärischer Macht ist zerbrochen. Stattdessen entsteht etwas Neues. Eine Identität, die auf Überleben, auf Anpassung, auf der Fähigkeit basiert, auch ohne Legionen zu bestehen. Die Begegnung mit den Hunnen zwingt Rom, flexibler zu werden. Und paradoxerweise trägt Attila, der Feind, genau dazu bei.
Du hast vorhin Calons erwähnt. Wie hängt das mit dem zusammen, was jetzt passiert?
Calons war der Moment, in dem Rom und die Hunnen sich das erste Mal wirklich gegenüberstanden. Die Schlacht hat beide Seiten geschwächt, aber sie hat auch gezeigt, dass Attila nicht unbesiegbar ist. Als er 452 nach Italien kommt, erinnern sich die Römer an Calons. Sie wissen, dass sie ihn einmal aufgehalten haben. Aber sie wissen auch, wie knapp das war. Diese Erinnerung, die Verwundbarkeit, die Nähe zur Zerstörung, die prägt alles, was jetzt folgt.
Und trotzdem überlebt Rom. Was sollten unsere Hörer aus dieser Geschichte mitnehmen?
Die Fragilität der Macht, wie schnell sich Rollen ändern können. Attila, der Zerstörer, wird unfreiwillig zum Katalysator für eine neue römische Identität. Rom, das Imperium, überlebt nicht durch Stärke, sondern durch Anpassung. Und die Grenze zwischen Angreifer und Verteidiger, zwischen Feind und Einfluss, die verschwimmt.
Es fühlt sich an, als ob alles an einem seidenen Faden hängt.
Genau so ist es. Die Beziehung zwischen Rom und Attila steht an einem kritischen Punkt. Die nächsten Entscheidungen könnten alles verändern. Aber um zu verstehen, wie diese Geschichte weitergeht, müssen wir uns ansehen, was als nächstes passiert.
Wir landen im Jahr 453. Attila ist tot. Was passiert jetzt?
Stell dir vor. Attila stirbt in seiner Hochzeitsnacht, vermutlich an einem Blutsturz. Innerhalb von Wochen bricht sein Reich auseinander. Die Hunnen, die unter ihm Europa in Atem hielten, zerfallen in rivalisierende Fraktionen. Sein ältester Sohn Elek versucht, die Macht zu übernehmen. Aber die unterworfenen Völker, Gepiden, Ostgoten, Heruler, erheben sich sofort. 454 kommt es zur Schlacht am Nedao, irgendwo im heutigen Pannonien. Die Gepiden unter Ardarich schlagen die Hunnen vernichtend, Elek fällt im Kampf. Danach löst sich das Hunnenreich praktisch auf. Die Überlebenden ziehen sich in die Steppen zurück oder werden als Söldner verstreut.
Und Rom, haben die einfach aufgeatmet?
Kurzfristig ja. Aber das Machtvakuum füllt sich sofort mit neuen Akteuren. Die Ostgoten unter den Amalerkönigen werden zur dominierenden Kraft auf dem Balkan. Die Westgoten in Gallien expandieren. Die Vandalen in Nordafrika bleiben eine Bedrohung zur See. Rom steht jetzt nicht mehr einem Feind gegenüber, sondern einem Flickenteppich aus germanischen Königreichen, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen. Das zwingt Ravenna, wo der weströmische Kaiser sitzt, zu ständiger Diplomatie. Man kauft sich Frieden, schließt Verträge, spielt Gruppen gegeneinander aus. Die Zeit der großen Feldschlachten ist vorbei. Jetzt geht es ums Überleben durch Verhandlung.
Das heißt, Attila hat Rom verändert, obwohl er verloren hat?
Absolut. Die Römer mussten akzeptieren, dass militärische Überlegenheit allein nicht mehr reicht. Die Armee besteht zunehmend aus Föderati, also germanischen Verbündeten unter eigenen Anführern. Römische Generäle wie Aetius waren schon halb Diplomat, halb Warlord. Nach Attilas Tod wird das zur Norm. Man sieht das auch daran, wie römische Eliten ihre Söhne erziehen. Weniger Rhetorik, mehr praktische Machtpolitik. Die alte Idee vom Imperium sine fine, dem Reich ohne Grenzen, ist tot. Jetzt geht es darum, das zu halten, was noch da ist.
Und die Hunnen selbst, verschwinden die einfach?
Sie zersplittern. Einige Gruppen ziehen zurück an die Wolga. Andere lassen sich als Söldner in oströmischen Diensten nieder. Konstantinopel zahlt gut. Wieder andere verschmelzen mit den Gepiden oder Bulgaren. Es gibt noch kleinere Hunnenfürsten bis ins 6. Jahrhundert. Aber als politische Macht sind sie erledigt. Interessant ist, ihr militärisches Erbe bleibt. Die Reiterbogentaktik, die Attila perfektioniert hat, wird von den Awaren übernommen, die 150 Jahre später auftauchen. Und später von den Mongolen. Die Hunnen verschwinden, aber ihre Art Krieg zu führen nicht.
Krass, ein Mann stirbt und halb Europa ordnet sich neu.
Genau das. Und was die Römer daraus lernen, prägt die Spätantike. Sie werden pragmatischer. Kaiser Leo I. in Konstantinopel zum Beispiel rekrutiert gezielt Isaurier aus Kleinasien für seine Garde, weil er den germanischen Föderati nicht mehr traut. Im Westen setzt man auf Bündnisse mit der Kirche. Bischöfe werden zu Machtfaktoren, weil sie Städte verwalten können, wenn die Zentralgewalt schwächelt. Attilas Schatten liegt über all dem. Die Erkenntnis, dass Rom verwundbar ist, wird nie wieder vergessen.
Wie haben andere Reiche reagiert? War das nur ein römisches Problem?
Nein, ganz Europa spürt das. Die Franken in Gallien nutzen das Chaos, um ihr Gebiet auszudehnen. Unter Childerich I. werden sie zur Regionalmacht. Die Sachsen beginnen, Britannien zu kolonisieren, weil die römischen Legionen abgezogen sind. Im Osten stabilisiert sich Persien unter den Sassaniden, weil die Hunnen nicht mehr im Nacken sitzen. Jeder nutzt das Machtvakuum. Und alle wissen, Wenn ein Reich wie das der Hunnen über Nacht kollabieren kann, ist nicht sicher. Das schürt Paranoia, aber auch Opportunismus.
Du hast vorhin Leo der Erste erwähnt. Hängt das mit den Verhandlungen zusammen, von denen wir früher gesprochen haben?
Indirekt ja. Die Verhandlungen, die Figuren wie Papst Leo der Große führten, zeigen, Diplomatie kann Armeen ersetzen. Nach Attilas Tod wird das zur Doktrin. Konstantinopel zahlt systematisch Tribute an neue Bedrohungen, Geld statt Blut. Im Westen verhandeln Bischöfe mit gotischen Königen über Landrechte, Steuern, Religionsfreiheit. Die Römer hatten immer diplomatisch agiert, aber jetzt wird es zur Hauptwaffe. Man könnte sagen, Attila zwang Rom, erwachsen zu werden. Weniger Hybris, mehr Realpolitik.
Also liegt Attilas Schatten wirklich noch über Europa, auch nach seinem Tod?
Definitiv. Sein Tod 453 ist ein Wendepunkt. Europa steht an einem Scheideweg. Das alte römische System bricht zusammen. Aber die neuen germanischen Königreiche sind noch nicht stabil. Die nächsten 50 Jahre sind geprägt von Unsicherheit. 476 wird der letzte weströmische Kaiser abgesetzt, ein direktes Ergebnis dieser Entwicklungen. Aber auch die Idee Europas entsteht hier. Ein Kontinent aus vielen Völkern, die miteinander verhandeln, kämpfen, koexistieren müssen. Attila hat das nicht gewollt, aber er hat es ausgelöst.
Wie geht es weiter? Was passiert mit diesem Erbe?
Die Frage ist, wie formt sich Europa nach dem Zusammenbruch? Die germanischen Königreiche müssen lernen zu regieren, nicht nur zu erobern. Die Kirche wird zur stabilisierenden Kraft. Und im Osten hält Konstantinopel die Fackel der Antike hoch, noch 1000 Jahre lang. Aber das sind Entwicklungen, die wir im nächsten Abschnitt genauer ansehen sollten.
Ich bin gespannt, wie sich das alles entfaltet. Stell dir einen ruhigen Abend in Rom vor. Die Bürger sitzen in ihren Häusern, der Rauch von Öllampen zieht durch die Gassen. Sie denken über das nach, was war.
Genau, Sophie. Und was für Veränderungen das waren. Attilas Einfluss hat nicht nur die römische Militärstrategie verändert, sondern auch die Identität des Reiches nachhaltig geprägt. Die Römer mussten sich komplett neu definieren, um in dieser unberechenbaren Welt zu überleben. Ihre alten Gewissheiten, die Legionen als unbesiegbar, Rom als Zentrum der Welt, all das wurde in Frage gestellt.
Sein Einfluss ging über die Schlachtfelder hinaus?
Absolut. Die Römer mussten ihre Art der Kriegsführung anpassen, um Attilas Taktiken begegnen zu können. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben gesehen, wie Rom nicht nur militärische, sondern auch soziale und politische Veränderungen durchlaufen hat. Die Diplomatie gewann plötzlich eine ganz neue Bedeutung, als es darum ging, Allianzen zu schmieden und zu erhalten. Verträge wurden wichtiger als Schwerter. Die alten Senatoren, die früher über Triumphe debattierten, verhandelten nun über Tribute und Geiseln.
Und das alles nur wegen eines vermeintlich barbarischen Eroberers?
Die Hunnen unter Attila haben unabsichtlich einen Prozess in Gang gesetzt, der weit über ihre eigene Zeit hinaus Wirkung gezeigt hat. Langfristig gesehen wurde Europa durch diesen Druck zu einer Arena der Anpassung und Veränderung. Völkerwanderungen, neue Machtkonstellationen, eine sich wandelnde Gesellschaftsstruktur, all das lässt sich darauf zurückführen. Wobei die Forschung diskutiert, wie direkt dieser Einfluss wirklich war. Manche Historiker sehen Attila als Katalysator, andere als Symptom größerer Verschiebungen.
Hat Rom letztendlich gewonnen oder verloren?
Das ist schwer zu sagen. Rom als Stadt blieb bestehen, aber das Imperium war nicht mehr dasselbe. Doch aus diesen Konflikten entstand eine neue römische Identität. Eine, die sich darauf konzentrierte, die eigene Kultur und Errungenschaften zu bewahren und zu adaptieren. Die Mauern standen noch, aber was sie umschlossen, hatte sich gewandelt.
Flavius Aetius, er war wirklich eine Schlüsselfigur.
Ja, Flavius Aetius war ein Meister der Taktik und Diplomatie. Er wusste, dass die reine militärische Stärke nicht ausreichte, um Attila zu stoppen. Seine Fähigkeit, Allianzen zu schmieden, sei es mit den Westgoten oder anderen germanischen Stämmen, war entscheidend. Er verhandelte mit Männern, die Rom noch Jahrzehnte zuvor als Feinde betrachtet hatte. Er bot Landrechte, Titel, Beute. Er machte aus Gegnern Verbündete.
Also war es nicht nur ein Kampf auf dem Feld, sondern auch ein politisches Schachspiel.
Ganz genau. Es war ein Spiel, das weitreichende Veränderungen mit sich brachte. Wir sehen hier, dass Führung in Krisenzeiten nicht nur bedeutet, Schlachten zu gewinnen, sondern auch, die richtigen diplomatischen Schritte zu gehen. Das Erbe von Aetius selbst ist gespiegelt in der Transformation Roms und Europas. Ohne ihn wäre die Geschichte vermutlich anders verlaufen, wobei nicht eindeutig belegt ist, wie anders.
Was nehmen wir aus dieser Geschichte mit?
Die Geschichte zeigt uns, dass das Erbe von Individuen oft weitreichender ist, als wir annehmen. Attila, der als Zerstörer Roms bekannt war, half paradoxerweise, eine neue römische Identität zu schmieden. die Veränderungen in Rom, der Einfluss auf die europäische Geschichte und die Rolle der Diplomatie, all das sind Ergebnisse seines Handelns. Er wollte Rom vernichten, aber er zwang es, sich neu zu erfinden.
Selbst in den dunkelsten Zeiten kann positive Veränderung entstehen?
Genau. Die Komplexität der Macht und Identität wird oft in Zeiten der Krise neu geformt. Die Römer lernten, dass Anpassungsfähigkeit und diplomatische Geschicklichkeit gleichermaßen wichtig sind. Und das gibt uns einen Einblick, wie Macht in einer turbulenten Welt geformt und erhalten werden kann. Die Schilde waren zerbrochen, aber die Idee von Rom lebte weiter.
Welche Rolle spielt Attilas Vermächtnis heute noch?
Denn Vermächtnis bleibt ein Mahnmal dafür, wie weitreichend die Handlungen eines Einzelnen sein können. Attilas Schatten, der sich über Jahrhunderte hinweg erstreckt, lehrt uns über die Komplexität menschlicher Ambitionen und die unvorhersehbaren Wege, auf denen Geschichte geschrieben wird. Er ist eine Erinnerung daran, dass Macht vergänglich ist, aber ihre Wirkung bleibt.
Was für eine Reise durch die Geschichte, Lukas.
Danke, Sophie. Es war mir eine Freude, diese historischen Puzzle mit dir zusammenzufügen. Und genau das ist es, was uns die Geschichte sagen kann. Es ist nie so einfach, wie es scheint, und die Wahrheit liegt oft zwischen den Zeilen. In den Details, die nicht in den großen Chroniken stehen.
Ich werde den Gedanken an die zerbrochenen Schilde Roms und die Bedeutung von Anpassung noch eine Weile mit mir tragen.
Gerne, Sophie. Und wer weiß, welche weiteren Geschichten die Vergangenheit für uns bereithält, um daraus zu lernen? Die Archive sind voll davon.
Das werden wir sicher bald entdecken. Bis zur nächsten Geschichte.